Sprenge deine Grenzen. Rheingold Podcast, erfolgreich glücklich. Inspiration für dein Leben in finanzieller Freiheit und Selbstbestimmung. Präsentiert von der Erfolgsmacherin Katja Jäger. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode im Rheingold-Podcast Erfolgreich Glücklich. Mein Name ist Katja Jäger und ich begrüße heute die wunderbare Tatjana Wendt aus Südtirol zu einer Spezialausgabe zum Thema Nullpunktfeld. Hallo liebe Tatjana.
Hallo Katja. Freue ich mich sehr, dass wir uns heute wieder hören und dann Aufzeichnung machen.
Ja, und ich freue mich erst und ich muss mal an der Stelle einfach ein großes Danke an dich sagen, liebe Tatjana, weil ich habe in den letzten Wochen unglaublich viel positive Resonanz bekommen auf diese Interviews, auf den großartigen Input von dir zum Thema Matrixenergie und zu deinen wundervollen Übungen. Und das ist einfach so schön, wie du die Hörer des Rheingold-Podcasts inspirierst und auch gerade diese ganz konkreten Übungen, das kommt so gut an. Also ganz, ganz lieben Dank dafür. Und wir haben uns heute überlegt, weil oft Nachfragen kamen, wie ist denn das eigentlich von der wissenschaftlichen Seite, wie fundiert ist es, gibt es da Studien darüber, dass wir heute mal über das spannende Buch Das Nullpunktfeld von Lynn McTaggart sprechen. Und zwar ist das eine Wissenschaftsjournalistin und Autorin, die für ihre Arbeiten zum Thema Nullpunktfeld vielfach ausgezeichnet wurde. Und die Lynn McTaggart gilt als eine der führenden Köpfe zu den Themen Neues Bewusstsein und Quantenheilung. Ihr Buch Das Nullpunktfeld ist eines der wichtigsten Grundlagenwerke für die Verknüpfung von Wissenschaft und Spiritualität. Und ich weiß nicht, ob die Hörer den Kinokultfilm Bleep, What the Bleep Do We Know kennen. Den hat sie quasi mit diesem Buch auch mit inspiriert. Also grundsätzlich, um mal die Fragen zusammenzuführen, die in diesem Buch behandelt werden, ist alles mit allem durch ein feinstoffliches Feld miteinander verbunden oder überhaupt existiert so etwas wie ein feinstoffliches Feld, das den ganzen Kosmos durchdringt? Und da hat die Lynn McTaggart zahllose Physiker, Biologen, Neurowissenschaftler und Bewusstseinsforscher interviewt und Bestätigungen für ein solches Nullpunktfeld aus ganz verschiedenen Wissenschaftsdisziplinen zusammengeführt. Also bislang unverständliche Phänomene wie zum Beispiel Geistheilung, Gedankenübertragung oder Synchronizität erhalten durch das Buch eine logische Grundlage und man kann wirklich sagen, sie hatte eine sehr spannende Dokumentation im Schnittfeld zwischen klassischer Physik, Quantentheorie und Mystik geschaffen. Ja, und liebe Tatjana, wie siehst du denn das? Du hast ja auch das Buch gelesen, um mal so eine Frage da reinzuwerfen vorab. Glaubst du denn, dass es eine Art kollektives Gedächtnis von Heilenergien gibt, die als medizinische Kraft gebündelt werden kann?
Ja, das glaube ich natürlich. Es wurde ja auch von den Quantenphysikern in der Vergangenheit bewiesen. Sie haben ja das Nullpunktfeld als ein Feld beschrieben, in dem alle subatomaren Partikel in einem ständigen Austausch von Energien und Informationen miteinander verbunden sind. Und der Hans-Peter Dürr hat ja schon einmal die Aussage getätigt, Materie gibt es nicht. Es gibt Beziehungen, die miteinander in einer Wechselwirkung stehen, in Beziehung stehen. Und dabei werden eben Frequenzen und Informationen ausgetauscht. Wenn jetzt im Nullpunktfeld alles gespeichert ist, auch in puncto Gesundheit und Heilung, dann kann man Heilenergie mit Hilfe der Matrix oder Heilung mit Hilfe der Matrix durchaus als das betrachten, als ein kollektives Gedächtnis, weil sich ja über die ganze Zeit alles abgespeichert. Und wenn jetzt ein Mensch oder ein Individuum krank ist, dann ist das irgendwo eine gestörte Verbindung mit dem Feld. Und als Umkehrschluss auch logisch, dass ein gesunder Mensch in einem harmonischen Bezug oder in einer harmonischen Beziehung mit dem Feld steht. Und wenn man die Gedanken jetzt weiterführt, dann kann man den Fritz Albert Popp nennen, den deutschen Biophysiker. Der hat den Tod so beschrieben, er sieht ihn als Entkoppelung von unserer eigenen Frequenz, von der Materie unserer Zellen. Mhm. Er betrachtet den Tod als eine Rückkehr, oder man geht nach Hause zurück, man geht zurück ins Nullpunktfeld. Von der wissenschaftlichen Seite hat es ja in der Vergangenheit auch ganz viele Versuche, fundierte Versuche, zum Thema Fernheilung, Gedankenheilung, Gedankenübertragung, Heilenergien geben aus dem Nullpunktfeld. Es hat Geistheiler gegeben, die wurden damit beauftragt, Pflanzensamen mit positiven und negativen Gedanken zu bestrahlen oder sich darauf zu konzentrieren. Mhm. Und man hat dann ganz klare Ergebnisse herausgebracht. Jene Samen, die mit positiven Gedanken über einen gewissen Zeitraum versehen worden sind, bei denen konnte man eine viel kräftigere Keimung und Entwicklung im Allgemeinen feststellen. Mhm. Dann auch bei Mäusen, denen hat man, ist zwar ein schöner Versuch, aber denen hat man so kleine Verletzungen zugefügt und behandelt vom Geistheiler. Und die Mäuse, die behandelt worden sind, die sind wesentlich schneller geheilt. Mhm. Und dann gibt es noch vielleicht den Versuch zu nennen von Randolph Barth, und der hat die Fernheilung von Gebeten untersucht, der ist auch recht interessant. Und zwar wurde an 400 Patienten dieser Versuch ausgeführt. Er hat in zwei Gruppen geteilt. Eine Gruppe wurde behandelt, aber sie wussten, die Patienten wussten nicht, ob sie zu der einen oder anderen Gruppe gehörten. Und die andere Gruppe wurde nicht behandelt. Und eine Gruppe von Menschen hat dann sich für einen gewissen Zeitraum über 10 Monate über Gebete zum positiven Verlauf der Krankheit dieser Menschen eben beschäftigt. Und man konnte am Ende der Versuchsreihe wesentliche Besserungen, erkennbare Resultate feststellen. Mhm. Und also ich glaube, du möchtest jetzt noch ein bisschen was über den Versuch von der Elisabeth Tag erzählen.
Ja, genau, liebe Tatjana. So ist es. Also ich muss jetzt mal noch dazu sagen, was du gerade alles angeführt hast. Das sind ja Studien, die sind schon ein paar Jahre her, ne? Also das ist ja nicht irgendwie, also das ist jetzt hier keine Neuzeit, sondern das war schon 74, glaube ich, ne? Also das, was du jetzt über die Hoffnung von Menschen, die Ereignisse beeinflussen kannst, oder auch von Randolph Barth, das war 88 und so. Also es wird schon sehr, sehr lange dran geforscht. Und was wir hier machen, das ist ja altes Wissen auch. Und das, also ja, tatsächlich nicht erst aus den 70er, 80er Jahren, aber jetzt mal wissenschaftlich aufgezeigt, den Hörern zu vermitteln.
Genau.
Dieser sehr, sehr spannende Versuch von der Elisabeth Tag, das ist eine orthodoxe Psychiaterin, die Tochter von Russell Tag, der damals sehr erfolgreich Experimente zum Sehen aus der Ferne durchgeführt hat, die ist quasi in seine Fußstapfen getreten. Und ich würde gerne mal aus dem Buch Das Nullpunktfeld von der Lynn McTaggart dieses Experiment etwas konkreter beschreiben, um die Hörer mitzunehmen in diese Welt, wie Fernheilung aus einer wissenschaftlichen Sicht als ja gesichert angesehen wird. Ich lese einfach mal vor, ja. Und freut euch auf dieses sehr spannende Experiment. Elisabeth Tag, eine orthodoxe Psychiaterin von Anfang 30, war die Tochter von Russell Tag, Hal Puthoffs Partner und Nachfolger bei den SRI-Experimenten zum Sehen aus der Ferne. Elisabeth war seltsam gespalten, fühlte sich einerseits angezogen von den Möglichkeiten, die sich aus der Arbeit ihres Vaters am SRI ergaben, andererseits aber auch ihrer strengen wissenschaftlichen Ausbildung verpflichtet. Damals hatte man ihr aufgrund der Experimente zum Sehen aus der Ferne, die sie gemeinsam mit ihrem Vater durchgeführt hatte, die Position einer Direktorin am California Pacific Medical Center's Complementary Research Institute angeboten. Eine ihrer Aufgaben bestand in der formellen Untersuchung der in der Klinik durchgeführten Behandlungen, die überwiegend in den Bereich der alternativen Medizin gehörten. Oft schien sie zwischen beiden Lagern hin und her gerissen, wollte das Wunderbare wissenschaftlich ergründen und untersuchen und wünschte sich zugleich, die alternative Medizin möge wissenschaftlicher sein. Dann erhielt Elisabeth 1995 einen Anruf von Fred Seischer. Fred war Psychologe, Forscher und pensionierter Verwaltungsdirektor eines Krankenhauses. Und er fragte Elisabeth, ob sie gemeinsam mit ihm an einer Untersuchung über Fernheilung arbeiten würde. Bei ihrem einzigartigen Hintergrund war Elisabeth dafür eine ganz natürliche Wahl gewesen. Sie stimmte der Zusammenarbeit mit Seischer zu, obwohl sie persönlich bezweifelte, dass die Therapie jemals funktionieren würde. Sie würde die Fernheilung einem Härtetest aussetzen und sie an ihren Patienten mit fortgeschrittenem AIDS ausprobieren, einer Gruppe, die so totgeweiht war, dass ihr nichts außer Hoffnung und Gebet übrig blieb. Sie würde herausfinden, ob Gebete und die Absichten entfernter Personen die letztlich hoffnungslosen Fälle heilen konnten. Um zu demonstrieren, dass es tatsächlich die Behandlung durch Heiler war, die den Zustand der Patienten verbessert hatte, mussten unbedingt alle anderen relevanten Effekte ausgeschlossen werden. Sogar positive oder negative Erwartungen eines Menschen konnten die Resultate verfälschen. Man musste Effekte wie Hoffnung oder Faktoren wie Entspannung angemessen berücksichtigen bzw. ausschließen. Schmusen mit Tieren oder sogar das Hantieren mit dem Inhalt von Petrischalen konnten die Ergebnisse potenziell ebenso verzerren wie die Reise zu einem Heiler oder auch nur ein paar warme Hände. All diese Erwägungen stellten für Elisabeth eine enorme Herausforderung im Hinblick auf ihre eigene Versuchsanordnung dar. Die Studie musste so wasserdicht sein, dass keine dieser Variablen die Resultate beeinflussen konnte. Sogar die Tatsache, dass ein Heiler zu bestimmten Zeiten anwesend war und zu anderen nicht, könnte sich eventuell auf die Ergebnisse auswirken. Tags und Seischer verbrachten Monate mit dem Entwurf ihrer Versuchsanordnung. Natürlich sollte es eine doppelblinde Studie sein, bei der weder die Patienten noch die Ärzte wussten, wer heilende Energien empfing. Da die Gruppe der Versuchspersonen homogen sein sollte, wählten sie aus Elisabeths Patienten mit fortgeschrittenem AIDS diejenigen, deren Krankheit sich auf dem gleichen Stand befand. Dieselben T-Zellenbefunde, dieselbe Zahl mit der mit AIDS zusammenhängenden opportunistischen Infektionen und Krankheitssymptome. Außerdem war es wichtig, jedes Element des Heilverfahrens auszuschließen, das die Ergebnisse hätte verfälschen können. Beispielsweise die persönliche Begegnung mit dem Heiler oder die körperliche Berührung. Deshalb beschlossen sie, dass nur eine Fernheilung in Frage kam. Da sie die Heilung als solche testen wollten und nicht die Macht einer bestimmten Heilungsform, wie etwa das christliche Gebet, sollten ihre Heiler aus verschiedenen kulturellen und spirituellen Hintergründen kommen und gemeinsam den gesamten Bereich möglicher Ansätze abdecken. Nach 4 Monaten der Suche hatten Fred und Elisabeth ihre Heiler, eine eklektische Sammlung von 40 religiösen und spirituellen Heilern aus ganz Amerika, von denen einige hohes Ansehen genossen. Nur eine kleine Minderheit bezeichnete sich als konventionell religiös, in dem Sinne, dass sie zu Gott beteten oder einen Rosenkranz benutzten. Verschiedene christliche Heiler, eine Handvoll Evangelier, ein jüdischer Kabbalist und einige Buddhisten. Eine Reihe anderer waren in nicht-religiösen Schulen ausgebildet worden, beispielsweise in der Barbara Brennan High School, School of Healing Light. Oder sie arbeiteten mit komplexen Energiefeldern und versuchten, die Farben oder Schwingungen in der Aura eines Patienten zu verändern. Einige waren auf kontemplative Heilung und Visualisierung spezialisiert. Andere arbeiteten mit Klängen und wollten singen oder Glocken für die Patienten erklingen lassen, um deren Chakras oder Energiezentren wieder in die richtige Schwingung zu versetzen. Das einzige Kriterium, auf dem Tag und Saisha bestanden, war der Glaube der Heiler an das, was sie taten. Tag und Saisha teilten schließlich ihre Gruppe von 20 Patienten in zwei Hälften. Geplant war, dass beide Gruppen die übliche orthodoxe Behandlung erhalten sollten, aber nur eine Gruppe die Fernheilung. Weder die Ärzte noch die Patienten wussten, wer zu welcher Gruppe gehörte. Sämtliche Informationen über jeden Patienten wurden in versiegelten Umschlägen aufbewahrt und bei jedem Schritt der Untersuchung individuell behandelt. Einer der Forscher stellte eine nummerierte Mappe mit Namen, Foto und Gesundheitsdaten des jeweiligen Patienten zusammen. Dieser Ordner wurde dann einem zweiten Wissenschaftler übergeben, der ihn nach dem Zufallsprinzip mit einer neuen Nummer versah. Ein dritter Forscher teilte dann ebenfalls nach dem Zufallsprinzip die Ordner in zwei Gruppen und anschließend wurden sie in Aktenschränke eingeschlossen. Die Kopien der Unterlagen von jeweils 5 Patienten wurden in versiegelten Umschlägen an jeden Heiler geschickt. Sie enthielten Informationen über die Patienten und das Datum, an dem die Behandlung der betreffenden Person beginnen sollte. Die einzigen Teilnehmer der Studie, die wussten, wer behandelt wurde, waren die Heiler selbst. Diese hatten jedoch keinen Kontakt zu ihren Patienten. Sie würden sie nicht einmal kennenlernen. Alles, was sie als Arbeitsmaterial erhielten, war ein Foto, ein Name und der T-Zellbefund. Jeder Heiler wurde gebeten, sich auf gute Absichten für die Gesundheit und das Wohlbefinden der Patienten zu konzentrieren. Eine Stunde täglich, 6 Tage in der Woche, 10 Wochen lang, wobei sie die eine oder andere Woche frei hatten, um sich auszuruhen. Es war ein beispielsloser Versuchsaufbau, bei dem jeder Patient in der Therapiegruppe im Wechsel von jedem Heiler behandelt wurde. Um individuelle Verzerrungen auszuschließen, gab es bei den Heilern eine wöchentliche Rotation, sodass jeder von ihnen jede Woche einen neuen Patienten zugeteilt bekam. Auf diese Weise wurden die Heiler auf die gesamte Gruppe der Patienten verteilt, wodurch die Fernheilung als solche und nicht eine bestimmte Heilweise untersucht werden konnte. Die Heiler mussten Aufzeichnungen über ihre jeweiligen Behandlungen machen. Die Informationen über ihre Methoden und ihre Eindrücke von der Gesundheit der Patienten zum Inhalt hatten. Am Ende der Untersuchung würde jeder der Patienten aus der Therapiegruppe von 10 Heilern behandelt worden sein und jeder Heiler würde 5 Patienten behandelt haben. Elisabeth war frei von Vorurteilen, aber ihre konservative Seite behielt die Oberhand. So sehr sie sich auch bemühte, ihre Ausbildung und ihre eigenen Vorlieben kamen immer wieder an die Oberfläche. Sie war weiterhin ziemlich überzeugt, dass indianische Rauchzeremonien und Chakrenschanten nichts mit der Heilung einer Gruppe von Männern zu tun hatte, deren Krankheit so ernst und so fortgeschritten war, dass sie praktisch mit Sicherheit sterben würden. Und dann sah sie, wie sich der Zustand ihrer Patienten im Endstadium von AIDS verbesserte. Während der 6 Monate dauernden Versuchszeit starben 40% der Patienten aus der Kontrollgruppe, aber die 10 Patienten aus der Therapiegruppe lebten nicht nur immer noch, sondern ihr Gesundheitszustand hatte sich gebessert, gemessen an ihren eigenen Aussagen wie auch an den medizinischen Daten. Am Ende des Experiments wurden die Patienten von einem Wissenschaftlerteam untersucht und das Ergebnis ließ nur eine Schlussfolgerung zu. Die Fernhandlung wirkte. Ja, liebe Tatjana, das war mal ein Auszug aus der Studie. Ja. Wie fühlt sich das für dich an?
Ja, ein sehr spannendes Thema. Und was mir so gut gefällt, worauf du die Zuhörer hingewiesen hast, diese Dinge gibt es seit, also das sind ja keine neuen Erkenntnisse. Wenn man bedenkt, Meditation, Gebet oder auch Rituale und Zeremonien, die hat es ja seit Beginn der Menschheit gegeben, seit Menschen zusammenleben. Das wissen wir ja.
Ja.
Und man wusste damals vielleicht noch nicht bewusst, dass man sich des Nullpunktfeldes bedient. Aber das war so ein intuitives Gespür der Verbundenheit. Man war da noch viel besser verbunden damals, weniger abgelenkt. Und hat diese Energie, die uns ja zur Verfügung steht, genutzt für bestimmte Zwecke, zu Heilzwecken eben auch.
Ja.
Und eine Methode, wie wir beide in unserer Ausbildung kennengelernt haben, ist die Anfangs-Zwei-Punkt-Methode. Danach gibt es den abgekürzten Weg, den wir jetzt immer benutzen, stimmt's?
Ja, natürlich.
Genau. Und deswegen finden wir die Arbeit mit der Matrix-Energie so genial, weil sie wirklich so einfach ist und effektiv.
Ja, und ich kann aber so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern an der Stelle. Tatjana und ich, wir haben ja relativ viel Kontakt natürlich auch so, wir sind gut befreundet und jetzt im Alltag, ne, ist einfach, wir verfolgen das ja schon gegenseitig, was die andere so erlebt und macht und wie einfach und schnell bestimmte Prozesse jetzt laufen, ja, und dass wir diese Matrix-Energie haben, wir sagen uns das fast jeden Tag, nicht wahr, Tatjana, wie grandios und wunderbar. Das ist, dass es so leicht und einfach gehen darf.
Ja, genau. Und wir sind immer wieder aufs Neue überrascht über die Wirksamkeit und die schnelle Wirksamkeit, die Effektivität von der Energie. Das ist etwas Wunderbares.
Absolut. Und um noch mal ganz kurz auf die Studie zurückzukommen, also was ich ja extrem spannend finde, Elisabeth Tag, die ja von der Ausbildung Psychiaterin ist, sehr wissenschaftlich orientiert und eine große Skeptikerin diesem ganzen Thema Fernheilung gegenüber, hatte sich ja jetzt überlegt, also wenn, dann sollte dieser Test natürlich auf hochwissenschaftlicher Basis durchgeführt werden. Und das musste eine Gruppe totgeweihter AIDS-Patienten sein, weil eine krassere Zielgruppe konnte sie sich nicht vorstellen, um das Thema Fernheilung überhaupt wissenschaftlich zu untersuchen. Und wie erstaunlich, und auch für sie selber, ja, im Buch wird es im Nachgang auch noch beschrieben, wie erstaunlich das für sie selber war, dieses Ergebnis zu bekommen. 40% aus der Kontrollgruppe sind verstorben und die Therapiegruppe, die überlebt nicht nur komplett, sondern denen geht sogar besser. Und das ist natürlich jetzt mal wissenschaftlich fundiert aufgezeigt, ja, Matrix funktioniert, das Nullpunktfeld lebt und die Botschaft, die wir heute damit auch transportieren wollen, ist, ja, also ja, auch schwere Krankheiten, Krebs und all die Sachen, vor denen viele, viele Menschen Angst haben, das ist heilbar und es ist heilbar mit dem Nullpunktfeld beziehungsweise mit dieser Energie, die wir anzapfen können. Und ja, wir hatten gestern das Thema, Tatjana, ne? Also, dass wir keine Angst mehr haben vor solchen Krankheiten, weil wir wissen, wir können dieses Feld anzapfen.
Ja, das genau. Und dazu möchte ich vielleicht noch ergänzen, es ist nicht jedermanns Seelenweg, Seelenplan, in die Heilung zu gehen. Manche Erfahrungen sind vielleicht noch nicht gemacht worden und diese Erfahrungen hat die Seele, man weiß ja nicht, was sich die Seele eines jeden ausgesucht hat, welche Lernerfahrungen. Und über Krankheit hat man die Möglichkeit, solche Erfahrungen zu machen. Aber dann ist es die Entscheidung des Individuums, der Seele, ob seinem Seelenplan folgen will oder eben weniger. Aber wenn man sich öffnet und ein bisschen feinfühlig ist für das und einen gewissen Weg schon gemacht hat, eine gewisse Entwicklung hinter sich hat, dann ist es möglich.
Ja, und ich sage jetzt einfach mal, es war ja von vielen Hörern der Wunsch, das ganze Thema auch mal von der wissenschaftlichen Seite her zu präsentieren, wo wir heute einen Anfang gemacht haben. Wir werden sicher auch noch die eine oder andere Episode aus wissenschaftlicher Sicht hier im Rheingold-Podcast präsentieren. Aber für uns beide ist auch ganz klar, liebe Tatjana, ne, wir brauchen im Endeffekt gar nicht diese wissenschaftliche Bestätigung. Es fühlt sich einfach so gut an und wir sehen es und fühlen es und spüren es in unserem Alltag. Und das soll ja auch die Botschaft sein. Aber wir wollen natürlich auch für all diejenigen, die da tiefer einsteigen wollen, in die Theorie und den wissenschaftlichen Ansatz, diese Möglichkeit hier zur Verfügung stellen. Und ja, also Tatjana, ich danke dir sehr, dass du heute wieder mit dabei warst. Und ich bin mir ganz sicher, es wird bestimmt schon ganz bald wieder eine neue Übung geben mit Tatjana. Ja. Lasst euch überraschen, lasst euch inspirieren. Und ja, berühmte Schlussworte gehen natürlich noch an dich, meine Liebe.
Also berühmte Schlussworte. Einfach ausprobieren und machen. und positiv in die Zukunft schauen. Es klappt.
In dem Sinne, alles Liebe und bis bald. Bis bald. Vielen Dank, dass du heute wieder beim Rheingold-Podcast erfolgreich glücklich dabei warst. Du wünschst dir noch mehr Inspiration für deinen Weg in die finanzielle Freiheit? Dann besuche die Website www.dieerfolgsmacherin.de und finde dort die für dich passende Strategie für ein passives und skalierbares Einkommen, viele weitere Experteninterviews und alle Informationen zu den Möglichkeiten einer Zusammenarbeit mit mir. Ich freue mich auf dich. Alles Liebe, deine Katja.